Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, könnt ihr mich alle gut verstehen? Auch in der letzten Reihe? Vielen Dank, lieber Herr Mesner. Sie haben das Mikrofon so wunderbar sensibel eingestellt. Ich bleibe hier stehen und es verstärkt trotzdem. Ich muss also nicht so nah ran. Das gibt mir Freiheit und vielen herzlichen Dank. Es geht nichts über einen guten Techniker, nicht wahr? Wir brauchen den Heiligen Geist zum Verstehen des Wortes Gottes, aber auch eine gute Technik. Ja, wir haben den zweiten Advent. Empfohlen ist uns ein Abschnitt aus Jesaja 63 und 64. Ich gestehe Ihnen, als ich noch ein Jugendlicher war und habe solche Jesaja-Texte gelesen, ich habe einfach nichts verstanden, weil sie so schwer sind. Geht es euch manchmal auch so? Aber heute graben wir uns ins Wort und am Ende sind wir glücklich, dass wir diesen alten Propheten verstanden haben. Ich will der Gnade des Herrn gedenken, schreibt Jesaja, und der Ruhmestaten des Herrn in allem, was uns der Herr getan hat, und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Wir waren alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Aber nun, Herr, du bist doch unser Vater. Herr, zürne nicht so sehr und gedenke nicht ewig unserer Sünde. Sieh doch an, dass wir alle dein Volk sind. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Gott antwortet ihm: Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir fragten, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Freut euch, denn ich will Jerusalem zur Wonne machen. Man soll darin nicht mehr die Stimme des Weinens oder Klagens hören. Als Knabe wird gelten, wer mit 100 Jahren stirbt. Mein Volk, sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden ihre Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten, denn sie sind das gesegnete Volk des Herrn. Ehe sie rufen, will ich antworten, Wolf und Schaf werden beieinander weiden. Lieber Herr Jesus Christus, segne uns dein gutes Wort. Gerade im Ersten Testament hast du uns doch wissen lassen, ihr sucht in der Schrift, und sie ist es, die von mir Zeugnis ablegt. Amen. Liebe Gemeinde, der zweite Advent ist dem Warten gewidmet. Die säkulare Welt um uns herum wartet nun, dass bessere Zeiten kommen, dass Corona abflaut. Viele warten jetzt auf Glanz und Glamour, auch auf schöne Fernsehsendungen, die es ja alle Jahre gibt. Worauf warten wir? Wir warten, liebe Geschwister, auf den Messias Jesus Christus, und zwar zum zweiten Mal. Zusammen mit dem Bundesvolk Israel. Jemand schrieb mir neulich aus Israel: Wir warten als gläubige Juden zum ersten Mal auf den Messias. Mit euch zusammen zum zweiten Mal. Welche starke Anerkenntnis, dass Jesus der Messias sein könnte. Wie ein roter Faden zieht sich also diese Messias-Erwartung vom Sündenfallbericht Genesis 3, der Messias wird der alten Schlange den Kopf zertreten, bis zur Offenbarung: Siehe, ich mache alles neu. Und dazwischen befindet sich das alte Bundesvolk Israel und das neutestamentliche Gottesvolk, ich war, und die Kirche und Gemeinde Jesu durch die Zeiten bis heute, und wir auch. Wir sind einfach zwischendrin, in der Zwischenzeit, wie Albert Frey in einem seiner schönen Lobpreislieder singt. Zwischenzeit. Auch der Prophet Jesaja im 8. Jahrhundert ist er zwischendrin. Er wirkte zwischen 725 und 700 vor Christus und ist der erste der 4 großen Propheten. Er schrieb das größte Buch der Bibel mit 66 Kapiteln. Und die alten Altarbibeln, schaut mal, wenn man sie genau in der Mitte aufmacht und den Daumen in die Mitte legt und schlagt sie auf, worauf stoßen wir? Auf Jesaja 53. Wenn es noch eine richtig schöne alte ist, die nach diesem Prinzip eingeteilt ist, dann klappen wir das Bibelbuch exakt auf und stoßen auf die Sinfonie der Messias-Prophetie. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Darauf wartete einst Jesaja. Und dieser Messias ist gekommen und ist auferstanden und wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. So beschreibt unser Abschnitt, Jesaja 63, 64 und habe ein bisschen 65 dazu genommen, so beschreibt also dieser Abschnitt die Spannung, in der sich Jesaja befindet. Zwischen dem Unglauben seines Volkes einerseits und aller Völker, bitte, alle Völker eingeschlossen, und der von ihm erwarteten Erlösung durch den Messias andererseits. Wann kommst du endlich? Komm doch endlich! Und jetzt hören wir seinen Gebetsschrei, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Eines unserer Adventslieder ist danach getextet worden, O Heiland, reiß den Himmel auf. Wir singen es gleich im Anschluss. Wir schauen uns Jesajas Botschaft genauer an. Erstens, Jesajas dankbarer Rückblick. Zweitens, Jesajas priesterlicher Einblick. Und drittens, Jesajas heilsgeschichtlicher Ausblick. Jesaja hält einen dankbaren Rückblick, nämlich auf die erfahrene Güte und Barmherzigkeit Gottes. Sein Bußgebet beginnt nicht mit Jammern, sondern mit Danken und mit Loben. Es gibt, das weiß der aufmerksame Bibelleser, drei weitere berühmte große nationale Bußgebete, die eigentlich auch so bei den Bußenbettagen gelesen und ausgelegt werden sollten. Daniel 9, Esra 9 und Nehemia 9, drei Neuner, interessant. Daniel 9, Esra 9, Nehemia 9, kann man sich gut merken. Und sie beginnen alle mit dem Dank, was der Herr für uns getan hat. Zuerst beschreiben die Propheten, wie Gott sein Volk gesegnet hat. Und dann rufen sie das Volk zur Buße. Hier heißt es bei Jesaja, er, Gott, war ihr Heiland in aller ihrer Not. Schön, dass das Wort Heiland im alten Bund vorkommt. Bei der Flucht vor Pharao, bei der Wanderung durch die heiße Wüste, bei der Rettung durchs Rote Meer, das versorgt wird mit Manna, Fleisch, Wasser und Sieg über die Feinde. Es heißt hier erstaunlicherweise, sein Angesicht half ihnen. Ja, wer ist denn Gottes Angesicht? Viele Ausleger haben diesen Begriff, das Angesicht Gottes, mit gutem Grund auf Jesus Christus gedeutet. War er doch, wie Paulus schreibt, der mitfolgende geistliche Fels, aus dem sie tranken. Paulus sah Jesus auf der Wüstenwanderung Israels mit dabei. Er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Er trug sie immer von alters her. Wie väterlich spricht der Prophet hier über Gott. Was haben wir für ein Gottesbild? Manches Mal denken wir, oh, Gott ist der Polizist, der Aufpasser, der Richter und so weiter, der jede meine Sünden und so weiter zählt und dann den Zeigefinger hebt. Nein, hier steht, du bist unser Vater. Er erlöste sie, weil er sie liebte. Das möchte ich mal denen sagen, die meinen, das Alte Testament wäre over. Hier ist von der Liebe Gottes die Rede, mitten im Ersten Testament, weil er sie liebte und Erbarmen ihnen hatte. Gott hat Erbarmen, auch wenn wir schwach sind. Gott hat Erbarmen, auch wenn wir ihm davonlaufen, mal den Glauben verlieren, Zweifel haben, scheitern, versagen, weil er Erbarmen mit ihnen hatte. Und er trug sie, wie ein Vater sein Kind, immer von alters her. Das dürfen wir ganz persönlich für uns nehmen. Gott trägt dich, auch wenn das große Wunder, um das wir gebetet haben, ausbleibt. Gott trägt dich durch deine Nöte, väterlich durch. Man spürt beim Lesen dieser Zeilen, dass Jesaja die Berichte vom Auszug aus Ägypten und der Rettung durch die Wüste gut bekannt waren und dass diese Berichte nicht eben erst später im Exil künstlich entstanden sind. Haben wir nicht auch viel Grund zum Danken im Blick auf das zurückliegende Kirchenjahr, für alles Gelingen in Gemeinde und Mission, für Erweckung und Gemeinschaft, für Versorgung und Leitung? Haben wir nicht persönlich zu danken für Gottes Treue in unserem persönlichen Leben, in unseren Ehen und Familien, auch für die alltäglichen Wunder? Diese Woche habe ich ein Wunder erlebt, wollen Sie es wissen? Es kam mir auf meiner Fahrspur ein Auto entgegen. Stellen Sie sich das mal vor. Ich weiß nicht, was Herr Lausbub gedacht hat. In letzter Sekunde bog er wieder ab auf seine Spur. Aber in letzter Sekunde, wenn da die Engel nicht die Hand dazwischen gehalten hätten. Halleluja, Jesus, vielen Dank. Viel Grund zum Danken. Der eine oder andere war im Krankenhaus und durfte noch einmal heimkommen. Danke, lieber Vater. Mancher kann danken, dass seine Schulden endlich bezahlt sind, dass seine Firma so viel Gewinn machen durfte, dass er seine Mitarbeiter bezahlen konnte und sie nicht entlassen musste. Habe ich alle zu danken, dass die Pandemie nicht noch schlimmer gekommen ist, als sie schon kam? Es hätte doch noch schlimmer kommen können. Sollten wir nicht danken, dass es wenigstens einen Impfstoff gibt, auch wenn er nicht hundertprozentig schützt, aber so hilft er doch, dass der Krankheitsverlauf milder ist, möge er ausbleiben. Bei der Pest im Mittelalter gab es damals einen Impfstoff. Gab es bei der Ebola in Afrika einen Impfstoff? Wir dürfen Gott danken, dass wir einen haben. Die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Also Jesaja hält einen dankbaren Rückblick. Zweitens, er hält einen priesterlichen Einblick. Er tut nämlich Buße für sein Volk. Ja, wieso, Jesaja, tust du Buße für andere? Sollte nicht jeder für sich selber Buße tun? Sollte nicht jeder selber in seinem Leben aufräumen? Doch, aber das ist das Wesen des Priesters, des Propheten. Er tritt zwischen Gott und die Menschen. Ein Brückenbauer, ein Fürbitter. Englisch heißt das Intercessor, Inter zwischen, Sessor, Treter, to intercede, dazwischentreten, ist Fürbitten. Deswegen heißt das englische Wort für Fürbitten Intercessions. Hier klingt auch das priesterliche Treten in den Riss hervor. Wie Abraham für Sodom, wie Mose für sein Volk. Was ist die Diagnose? Wir waren widerspenstig. Wir sind alle wie die Unreinen. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Nun spürt er, dass Menschen in ihrem Abstand von Gott nicht in Gänge kommen, nicht zu ihm zurückkommen. Darum bittet er den Herrn, hilf du, komm du uns entgegen. Warum lässt du denn uns abirren? Hilf uns doch, zu dir zurückzukommen. Wir, sagt der Prophet, da stellt er sich mit unter die Schuld seiner Zeitgenossen. Er stellt sich an sein Volk Israel, nicht über es. Wie viele denken, ach, ich bin ja so ein wunderbarer Mann oder Frau, nicht wahr? Mir kann das alles nicht passieren, was andere tun. Das wäre von oben herunter betrachtet. Er stellt sich mit drunter, Herr. Wie ein Priester, der für sich und anderen Vergebung bittet. Er beruft sich nämlich auf die Vaterschaft Gottes. Wenn du Gott, unser Vater, bist, kann es nicht sein, dass du uns abirren lässt. Er fordert förmlich die Gnade Gottes ein, aufgrund seiner Vaterschaft. Und da sagt er ein zweites, Herr, hast du dein Volk nicht berufen, dir zu dienen und ein Licht für die Völker zu sein? Doch, so steht es in der Schrift. Also, Herr, lass dein Volk nicht fallen. Ich höre Paulus schreiben, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Wenn unser Volk dir nicht treu bleibt, Herr, dann bleib wenigstens du deinem Volk treu. Und da bricht's aus ihm heraus. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Haben wir, liebe Geschwister, uns das nicht auch manchmal schon gewünscht, dass Gott einfach mal sichtbar würde? Dass da oben einfach die Wolken mal auseinandertreten und die Engel sichtbar werden und Gott runterkommt und auf dieser Erde endlich mal aufräumen würde. Die Regierung übernimmt, alles zum Guten wendet, die Kriege abschafft. Nun, schauen wir in die Schrift. Der Himmel zerriss, als Henoch und Elia zum Himmel fuhren. Als Mose Gottes Herrlichkeit auf dem Sinai schauen durfte. Als Jesaja Gott im Tempel sah, den Saum seines Mantels. Weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Der Himmel tat sich auf, als Jesus getauft worden ist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Himmel öffnete sich auf dem Berg Tabor, als Mose und Elia einfach aus der himmlischen Welt in die sichtbare traten. Man merkt, die beiden Welten sind gar nicht so weit auseinander. und Jesus auf das Kreuz vorbereitet haben. Der Himmel tut sich jedes Mal auf, wenn ein Engel in Aktion tritt. Der Himmel hat sich aufgetan bei der Auferstehung Jesu und bei seiner Himmelfahrt. Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel fahren sehen. Der Himmel tat sich auf, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist an Pfingsten. Er öffnete sich dem Paulus, als er in den dritten Himmel entrückt worden ist und unaussprechliche Worte hörte. Und besonders dem Apostel Johannes, als er seine Offenbarung empfing. Wir sind, liebe Geschwister, von der himmlischen Welt umgeben. Das möchte ich mal all den Angefochtenen unter uns sagen. So weit ist Gott nicht fern. Manchmal nur ein Wort, nur ein Gebet, wie jemand sagte. Und von dort kommen unsere Schutzengel. Für jedes Kind Gottes tut sich der Himmel auf, wenn es nach Hause gehen darf. Denn dann kommt ein Engel an dein Sterbebett und sagt, komm, dein Platz im Himmel ist schon bereitet. Und dann geht es schneller als mit Lichtgeschwindigkeit dem Himmel entgegen. Wie schnell ist die Sonne? Unsere Physiklehrer haben uns das gesagt. Ihr könnt nachschlagen im Lehrbuch der Physik. Aber mit Lichtgeschwindigkeit, liebe Geschwister, da ist keine Zeit mehr dazwischen. Wir entschlafen und sind beim Herrn. So nahe ist uns der Himmel. Und dann werden wir im Himmel unsere Namen eingetragen finden im Buch des Lebens. So offen steht uns, seit Jesus für uns gestorben ist, der Himmel. Himmel und Erde sind ganz nah beieinander. Ganz zentral hat sich der Himmel aufgetan, als die Engel gesungen haben, euch ist heute der Heiland geboren. Lukas 2. Als dieser Heiland die Kranken gesund gemacht hat, ging ihnen der Himmel auf und die Sünden vergab und eine ewige Erlösung am Kreuz schuf. Und als er dem Tod die Macht genommen und seine Königsherrschaft eingenommen hat, da stand der Himmel offen. Im Hebräerbrief heißt es, wir haben sogar Reichsunmittelbarkeit im Gebet. Wir sollen zutreten zum Thron der Gnade. So nahe ist uns durch Jesu Opfer der Himmel. Ist das nicht wunderbar? Ach, dass du den Himmel zerrissest. Diese Nähe, dieses Heil hat Jesaja noch nicht so gekannt. Darum der Schrei. Wir wissen heute mehr. Jesaja meint, Gott bleibt nicht länger verborgen. Tritt hervor, komm herab, offenbare dich, schaffe das Böse und den Bösen ab. Vollende dein Reich, baue dein Jerusalem, wie du versprochen hast. Und wann wird diese Wiederherstellung geschehen? Wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Das ist nun der priesterliche Einblick des Propheten. Und der dritte, das ist sein heilsgeschichtlich-adventlicher Ausblick. Wir warten dein, du Gottessohn. Jesajas Dank- und Bußgebet wäre unvollständig, wenn wir hier bei Kapitel 64, 11 abbrechen würden. Nein, es geht in Kapitel 65 weiter. Und wir haben alle gelernt, wer seine Bibel liest, der liest sie bitte schön im Zusammenhang. Denn die ursprünglichen Handschriften kannten weder Kapitel noch Perikopen noch Verse. Wer mal in Jerusalem war, im Israel-Museum, und hat mal diese alte Jesaja-Handschrift gesehen unter der Vitrine, schaut mal, gibt es da Kapitel? Gibt es da Versangaben? Nein, das ist alles wie ein großer langer Bandwurm durchgeschrieben, 1 bis 66. Genau, und deswegen geht es hier weiter. Ich ließ mich finden. Wer sagt das? Gott. Gott antwortet seinem Propheten. Ich ließ mich finden von denen, die nicht nach mir suchten. Zu einem Volk, das mich nicht anrief, sagte ich, hier bin ich. Gott sagt, ich werde meinem Volk gnädig sein, denn ich werde eine neue Erde schaffen. Ich werde Jerusalem zur Wonne machen. Der Tag wird kommen, an dem die Weisung ausgehen wird von Zion, nicht von Moskau oder Peking, und das Wort unseres Herrn von Jerusalem. Halleluja. Endgeschichte wird, wenn Jesus kommt, wieder werden wie die Urgeschichte. Das ist eine heilsgeschichtliche Parallele. Eine neue Erde, wie es im Paradies mal gewesen ist. Das meint eine neue Menschheit auf dieser Erde, in Frieden und Gerechtigkeit. Und das haben wir alles jetzt noch nicht. Wenn wir hören, wie China mit den Uiguren umgeht, wie China den Taiwan droht, wie China alle Inseln nacheinander erobert und seine Vormarschen ausbaut, wie Putin die Ukraine bedroht, wie der Mann am Bosporus wütet. Ja, das ist Kriege und Kriegsgeschrei, Zeichen der Endzeit. Da sind wir mittendrin, liebe Geschwister. Dieser Messias, auf den wir warten, wird dem Weinen einer leidenden Menschheit ein Ende machen und dem Weinen unserer Geschwister, die jetzt in iranischen und chinesischen Gefängnissen sitzen. Und darum beten wir auch für diese Journalistin, die jetzt verhaftet worden ist, weil sie in Wuhan Fotos aufgenommen hat über das Pandemiegeschehen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Darauf sie all ihre Hoffnung stellt. O komm, ach komm vom höchsten Saal, tröst uns hier im Jammertal. Schaff den Tod ab. Lass uns nicht mehr mit 70 bis 90 Jahren sterben müssen. Lass uns dein Volk Israel nie mehr aus deinem Land vertrieben werden. Gib unserer täglichen Arbeit Erfolg und nicht Verlust. Schaffe Heil auch in der Natur. Ich wage heute den Satz, der wahre Retter des Weltklimas, liebe Geschwister. Es wird vielleicht nicht die nächste Regierung sein. Es wird Jesus Christus sein, wenn er wiederkommt. Heil in der Natur. Hier steht etwas Erstaunliches zwischen Wolf und Schaf. Ja, es steht noch mehr, der Säugling wird unversehrt am Loch der Otter spielen können. Gibt's das? Kann es gar nicht geben in unserer Zeit. Wird es aber mal geben. Und das liegt alles in der Zukunft. Der Tempel wird gebaut werden. Ich möchte, wenn ihr mich fragt, ich möchte, dass der dritte Tempel gebaut wird. Allein schon, weil er zweimal zerstört worden ist, muss er aufgebaut werden. Aber ich habe den Eindruck, wenn der Messias wiederkommt, dann will er in diesen Tempel einziehen. Vieles liegt in der Zukunft. Johannes sieht die Erfüllung. Gott wird abwischen. Abwischen wie einem weinenden Kind mit einem Taschentuch die Mutter die Tränen abwischt. Alle Tränen von den Augen seiner Kinder. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn die gefallene Weltzeit, wo wir jetzt drin sind, die Zwischenzeit, ist dann vergangen. Weil Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Nicht nur ein bisschen. Hier ist nicht von einer Evolution die Rede, was irgendwann mal nach Jahrmillionen alles irgendwie von allein besser würde. Oder die Menschheit vielleicht eine höhere Hirnrinde bekommt und noch mehr Intelligenz zulegt. Nein, hier spricht ich, der Sohn Gottes, mache alles neu. Wie am Anfang, es werde Licht. Wieder sehen wir, wie gründlich Johannes in der Jesaja-Prophetie zu Hause war. Was sollen wir tun? Überwinden. So steht es im letzten Buch der Bibel. Wer überwindet, wird alles erben. Überwinden ist gläubig werden, wenn wir es noch nicht sind. Glauben halten, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Glauben durchhalten und in allen Anfechtungen festhalten. Denn das Schönste kommt nicht noch. Und man sagt so schön auf Englisch, the best is yet to come. So lehrt uns der zweite Advent das hoffnungsstarke Warten. Wir haben ein begründetes Warten. Wir warten nicht auf einen St. Nimmerleinstag. Wir warten auf eine Person und die heißt Jesus Christus. Siehe, dein König kommt zu dir. Nicht nur allgemein zur Menschheit, sondern zu dir ganz persönlich. Dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel fahren saht. Er wird kommen mit den Wolken, schreibt Johannes, und es werden um seinetwillen wehklagen, wehklagen alle Nationen auf Erden. Siehe, ich komme bald, darum halte. Halte fest, was du hast an Glauben, Liebe, Hoffnung, damit niemand deine Krone wegnehme. Heißt mit anderen Worten, dass niemand deinen Platz im Himmel einnimmt, der für dich bestimmt war. Welch einer herrlichen Zukunft dürfen wir als Kinder Gottes, als Gemeinde Jesu, als Israel entgegengehen, mit Gottes Volk zusammen. Denn es heißt, sie, Israel, werden ihn erkennen. Sie werden ihn erkennen, in welchen sie gestochen haben. Damit ist Erweckung unter unseren jüdischen Freunden angekündigt und sie hat jetzt schon begonnen mit der immer größer werdenden messianischen Bewegung. Immer mehr messianische Gemeinden im Land und der Welt entstehen und schließen sich zusammen zur Allianz. Solche wunderbaren Wiederherstellungen sind aus heutiger Sicht noch undenkbar, aber liebe Geschwister, hat sich der erste Teil der Prophetie erfüllt? Jawohl. Ist der Messias gekommen? Jawohl. Erfüllt sich der zweite Teil der Prophetie mit den Endzeitzeichen, in denen wir leben heute? Jawohl, vor unseren Augen. Warum glauben wir nicht, dass Gott auch seine Zusagen für den Rest, für die Wiederherstellung aller Dinge, seiner Gemeinde, seines Volkes, der Natur auch noch erfüllen wird? Das erfüllte prophetische Wort ist der stärkste Beweis für die Wahrheit der Bibel. Es ist das prophetische Wort, sagt Petrus, das Licht, das scheint an den dunklen Örtern, an den dunklen, unverständlichen Abschnitten unserer Weltgeschichte, bis der Morgenstern des Jesus Christus aufleuchten wird in euren Herzen. Und jetzt will ich das noch ein bisschen herunterbrechen auf unsere Pandemiezeit. Liebe Geschwister, es wird so viel diskutiert. Der eine sagt dies, andere jenes. Diese Anordnung, jene Anordnung, ihr wisst ja, man weiß gar nicht mehr, was man glauben soll. Ein Riesendurcheinander ist im Gange. Wir wollen als Kinder Gottes unverzagt sein und zuversichtlich bleiben und in unseren Meinungen bitte ausgewogen, nüchtern sein und bleiben. Vor allen Dingen wollen wir andere Menschen, die jetzt in Panik sind und in Verschwörungstheorien sich verirrt haben, beruhigen und trösten. Es wird alles gut, weil Jesus gut ist und weil Jesus Christus bei uns ist. Unser Adventskönig, der gekommen ist und wiederkommen wird, der gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage, auch an den Pandemietagen, bis an der Weltende. Und er wird uns sicher durch diese Zeit bringen, bis wir ihn schauen in Ewigkeit. Lasst mich zusammenfassen. Wir hörten einen dankbaren Rückblick, einen priesterlichen Einblick und einen heilsgeschichtlich wahrhaft adventlichen Ausblick. Das schreibt dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Amen.